Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Wir nähern uns dem Höhepunkt, damit aber auch dem Schlussteil des Lukas-Evangeliums. Es umfasst insgesamt 24 Kapitel. In dieser Sendung steht Kapitel 20 im Mittelpunkt. Nach und nach wird die Berichterstattung immer ausführlicher, als ob der Evangelist Lukas seinen Lesern möglichst viele Einzelheiten vor Augen führen wollte. Zur Verdeutlichung, den ersten 30 Lebensjahren Jesu werden am Anfang des Evangeliums gerade mal 3 Kapitel gewidmet. Die restlichen 21 Kapitel dagegen umfassen einen Zeitraum von nur ungefähr 3 Jahren. Doch die Steigerung setzt sich noch fort. Allein für die Schilderung all dessen, was auf der Wanderung Jesu von Galiläa nach Jerusalem passiert, investiert Lukas etwa 10 Kapitel. Und für die wenigen Tage, die Jesus zum Schluss in Jerusalem verbringt, noch einmal rund 5 Kapitel. Als Jesus in Jerusalem ankam, wurde er von vielen seiner Anhänger stürmisch begrüßt. In der letzten Sendung habe ich jedoch Zweifel daran geäußert, ob man den freundlichen Empfang wirklich so positiv bewerten sollte, wie es oft getan wird. Auf der Straße waren zwar Jubelrufe zu hören, wie etwa »Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn«, aber nur 4 Kapitel weiter werden ganz andere Rufe erschallen, nämlich »Kreuzige, kreuzige ihn«. Und auch in der Zeit dazwischen erlebt Jesus viel Bedrückendes. Etwa 3 Jahre lang war Jesus mit seinen Jüngern gemeinsam unterwegs. Er predigte zu den Menschen und heilte Kranke und Besessene. Dass es echte Heilungen waren, daran haben nicht einmal seine Feinde gezweifelt. Aber immer wieder einmal tauchte die Frage auf, welche Kräfte wohl dahinter steckten. Ob Gott ihn dazu befähigt habe oder der Teufel. Die gleiche Frage stellten einige Kritiker auch, wenn sie Jesus predigen hörten. Einerseits schien er sich in den Schriften des Alten Testaments auszukennen wie kaum ein anderer. Doch dann wieder äußerte er sich auf eine Weise, dass sie es nur als eine unverschämte Anmaßung deuten konnten. Am Anfang von Kapitel 20 wird nun berichtet, dass einige sehr wichtige Persönlichkeiten in Jerusalem Jesus auf den Zahn fühlen möchten. Der Anlass? Jeden Tag, seit Jesus in der Stadt aufgetaucht war, ging er in den Tempel und redete zu den Leuten. Aus Kapitel 20 lese ich die Verse 1 bis 3. Und es begab sich eines Tages, als er das Volk lehrte im Tempel und predigte das Evangelium, da traten zu ihm die Hohenpriester und Schriftgelehrten mit den Ältesten und sprachen zu ihm, »Sage uns, aus welcher Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben?« Er aber antwortete und sprach zu ihnen, »Ich will euch auch eine Sache fragen.« Die Art und Weise, wie Jesus antwortet, kennen wir schon aus anderen Zusammenhängen. Er antwortet mit einer Gegenfrage. Nicht um der ursprünglichen Frage auszuweichen, sondern um dem Fragesteller auf die Sprünge zu helfen, so dass er selbst zur richtigen Erkenntnis kommt. Dieses Frage- und Gegenfrage-Prinzip kannte man zur Zeit Jesu bereits vom griechischen Philosophen Sokrates, der es rund 450 Jahre zuvor selbst angewendet hatte. Und hier nun die Gegenfrage, die Jesus stellt. Vers 4. Sagt mir, die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Diese Frage können die klugen Herren nicht beantworten, ohne sich selbst in ein schlechtes Licht zu rücken. Deshalb müssen sie erst einmal Kriegsrat halten, um aus dieser Situation wieder herauszukommen. Ich lese weiter ab Vers 5. Sie aber bedachten's bei sich selbst und sprachen, sagen wir, die Taufe des Johannes sei vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sagen wir aber von Menschen, so wird uns alles Volk steinigen, denn sie sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht, wo sie her wäre. Und Jesus sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Weder die ursprüngliche Frage noch die Antwort der Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten war ehrlich gemeint. Sie wollten Jesus nur in eine Falle locken, deshalb weigert er sich schlussendlich, dieses miese Spielchen mitzumachen. Denn der Sachverhalt ist eigentlich klar. Wenn die frommen Herrschaften damals Johannes den Täufer und seine Botschaft akzeptiert hätten, dann würde ihnen auch das, was Jesus verkündigt, keine Probleme bereiten. Hätten sie Johannes geglaubt, dann würden sie jetzt nicht die Autorität Jesu anzweifeln. Das Gleichnis von den Weingärtnern, das nun im Lukasevangelium folgt, ist auch im Matthäus- und im Markusevangelium zu finden. Ich lese die Verse 9 bis 15. Jesus fing aber an, dem Volk dies Gleichnis zu sagen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes für eine lange Zeit. Und als die Zeit kam, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil gäben an der Frucht des Weinbergs. Aber die Weingärtner schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen zweiten Knecht. Sie aber schlugen den auch und verhöhnten ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen dritten. Sie aber schlugen auch den blutig und stießen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs, »Was soll ich tun? Ich will meinen lieben Sohn senden, vor dem werden sie sich doch scheuen.« Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, dachten sie bei sich selbst und sprachen, »Das ist der Erbe, lasst uns ihn töten, damit das Erbe unser sei.« Und sie stießen ihn hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. Der Weinbergbesitzer in dem Gleichnis sendet Knechte zu den Weingärtnern. Dass mit dem Weinberg das Volk Israel gemeint ist, dürfte klar sein. Demnach steht der Weinbergbesitzer für Gott. Ihm gehört der Weinberg Israel. Wer aber sind die Knechte? Dabei handelt es sich offenbar um die Propheten, die Gott über die Jahrhunderte hinweg zu den Israeliten sandte, um von ihnen Rechenschaft und Umkehr zu fordern. Doch die meisten Propheten wurden zurückgewiesen und manche sogar getötet. Schließlich sandte Gott dann sogar noch seinen eigenen Sohn zum Volk Israel. Aber ihm erging es auch nicht besser. Ich lese weiter ab der zweiten Hälfte von Vers 15. Jesus fragt diejenigen, denen er das Gleichnis erzählt, »Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und seinen Weinberg anderen geben.« Als sie das hörten, sprachen sie, »Nur das nicht.« Er aber sah sie an und sprach, »Was bedeutet dann das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden.« Jesus will seinen Zuhörern offenbar klarmachen, ihr könnt mich zwar töten, aber es wird euch nicht gelingen, Gottes Pläne zu durchkreuzen. Bildlich gesprochen, der Stein, den sie wegwerfen werden, nämlich Jesus, der wird sich als Eckstein erweisen, also als ein ganz besonders wichtiger Stein. Mit diesen Worten kündigt Jesus an, ihr werdet mich zwar in Kürze verwerfen, indem ihr mich ans Kreuz bringt, aber damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Denn eines Tages wird Jesus als Richter zurückkommen. Vers 18. Jesus spricht, »Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen.« Zu diesem Vers gibt es recht unterschiedliche Deutungen. Manche Bibelexperten meinen, dass die erste Hälfte und die zweite Hälfte im Grunde das Gleiche aussagen, nämlich, wer sich Jesus zum Feind macht, wird letztendlich scheitern. Ich persönlich dagegen glaube, dass die erste Hälfte des Verses die eine Möglichkeit zum Ausdruck bringt und die zweite Hälfte eine Alternative. Also, entweder fällt jemand auf diesen Stein und zerschellt. Damit ist gemeint, dass ein Sünder auf Jesus stößt und seine Sündhaftigkeit erkennt. Doch er heilt die zerbrochenen Herzenssind und verbindet ihre Wunden, heißt es in einem Psalm über Gott. Und genau so geht Jesus mit einem Menschen um, der gemäß den Worten aus dem Lukasevangelium auf den Eckstein Jesus fällt und zerschellt. Es geht also um das Zerbrechen eines verstockten Herzens, um das Zerbrechen der alten menschlichen Wesensart. Wer das jedoch nicht will, der wird auf andere Weise Bekanntschaft mit Jesus machen. Der wird ihn als Richter kennenlernen. Das ist meines Erachtens die Aussage der zweiten Hälfte von Vers 18. Auf wen der Eckstein fällt, den wird er zermalmen. Das sind sicherlich harte Worte, die ganz ähnlich übrigens schon im Alten Testament vorkommen. So spricht Daniel beispielsweise von einem Stein, der eines Tages im Gericht fallen und die Völker, die ihn ablehnen, zermalmen wird. Aber als Christen haben wir auch allen Grund dazu, mit Freude und Zuversicht auf Jesus zu blicken. Denn Jesus ist der Fels in der Brandung. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Zurück zu unserem Bibeltext im Lukasevangelium Kapitel 20. Da ging es ja in dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, um Weingärtner, die die Knechte des Weinbergbesitzers nicht respektieren und sogar seinen Sohn töten. Ich lese nun weiter ab Vers 19. Und die Schriftgelehrten und Hohenpriester trachteten danach, Hand an ihn zu legen, noch in derselben Stunde, und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie hatten verstanden, dass er, Jesus, auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm. Die sollten ihn fangen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Tja, allein die Ausdrucksweise dieser Leute, die zu Jesus geschickt werden, ist nur schwer erträglich. Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest, säuseln sie freundlich und wollen ihn doch nur aufs Glatteis führen. Wie aus dem Matthäus- und dem Markus-Evangelium zu erfahren ist, sind auch einige Anhänger des Herodes unter denen, die fragen, ob es recht sei, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Sie hätten es am liebsten, wenn der römische Kaiser seine Soldaten aus Israel abziehen und das Herrschergeschlecht des Herodes die Macht übernehmen würde. Doch was bezwecken sie eigentlich mit der Frage nach den Steuern? Nun, falls Jesus antworten sollte, jawohl, es ist richtig, dem Kaiser in Rom Steuern zu zahlen, so könnte man ihm vorwerfen, dass ihm die Belange des weltlich gesinnten Kaisers wichtiger seien als die Belange des Judentums. Und falls er mit Nein antworten sollte, könnte man ihn wegen seiner Verweigerungshaltung bei den römischen Behörden anzeigen. Vermutlich würde er dann verhaftet werden. Weiter ab Vers 23. Jesus aber merkte ihre List und sprach zu ihnen, »Zeigt mir einen Silbergroschen. Wessen Bild und Aufschrift hat er?« Sie sprachen, »des Kaisers.« Er aber sprach zu ihnen, »So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.« Und sie konnten ihn in seinen Worten nicht fangen vor dem Volk und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still. Die Methode, mit der Jesus auf die Frage seiner Gegner eingeht, ist wirklich ein Meisterstück. Er bittet sie um einen Silbergroschen, vielleicht weil er selbst kein Geld besaß. Auf jeden Fall gibt man ihm eine Münze, die damals im Römischen Reich ein gesetzliches Zahlungsmittel war. Und damit steht diese Münze für all das Gute, das die Römer ohne Frage auch nach Israel gebracht haben, nämlich Sicherheit, Recht und Ordnung und ein für damalige Zeiten hervorragendes Straßensystem, das durch Steuern finanziert wurde. Außerdem sorgte die einheitliche Währung dafür, dass der Handel florieren konnte. Jesus gibt seinen Kritikern also zu verstehen, der Kaiser in Rom hat ein Recht darauf, Steuern für das zu kassieren, was auch den Israeliten zugute kommt. So gesehen hat aber auch Gott einen Anspruch darauf, dass wir ihm dienen, ihm gehorsam sind und auch etwas von unseren materiellen Gütern abgeben. Denn dass Menschen Straßen bauen und Münzen prägen können, das haben sie letztendlich ihm zu verdanken. Er sorgt auch für Licht, Luft, Wasser und Nahrungsmittel. Gebt Gott, was Gottes ist, sagt Jesus. Gebt ihm, was ihm zusteht. Christen sind zwar, bildlich gesprochen, Bürger des Himmels, aber ihre Steuern für Gott zahlen sie hier auf der Erde und legen damit zugleich ewige Schätze im Himmel an. Zurück zu unserem Bibeltext. Die nächste Fangfrage an Jesus lässt nicht lange auf sich warten. Die Sadduzäer haben ihren großen Auftritt und konstruieren einen Fall, zu dem Jesus bitteschön Stellung beziehen soll. Dabei handelt es sich um eine wirklich haarsträubende Geschichte. Ab Vers 27 wird berichtet, da traten zu ihm einige der Sadduzäer, die lehren, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemand stirbt, der eine Frau hat, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Und der zweite nahm sie und der dritte. Desgleichen alle sieben. Sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Und Jesus sprach zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können hinfort auch nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose gedeutet beim Dornbusch, wo er den Herrn nennt, Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn ihm leben sie alle. Soweit die Verse 27 bis 38. Ist es nicht seltsam, dass ausgerechnet die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben, Jesus diese Geschichte auftischen, bei der eine Frau nach ihrem Tod ihren ebenfalls verstorbenen Ehemann und seine Brüder wieder trifft? Allerdings hat diese Geschichte einen ernsthaften Hintergrund. Die Sadduzäer erwähnen eine Regelung aus dem 5. Buch Mose, wonach eine Frau, deren Ehemann stirbt, bevor die beiden Kinder bekommen konnten, die sogenannte Schwagerehe eingehen sollte. Das heißt, ein Bruder des Verstorbenen nahm sie zur Frau und sorgte mit ihr für Nachwuchs. Doch diese, wie auch viele andere Regelungen, so sagt Jesus, betreffen nur das irdische Leben. Nach der Auferstehung haben sie keine Bedeutung mehr. Die Sadduzäer und die Pharisäer gehörten zu den wichtigsten religiösen Gruppierungen zur Zeit Jesu. Im Grunde waren sie sich nur darin einig, dass Jesus irgendwie mundtot gemacht werden musste. Ansonsten vertraten sie eher gegensätzliche Positionen. Die Sadduzäer könnte man als fortschrittsgläubig und liberal bezeichnen. Alles Übernatürliche lehnten sie ab, natürlich auch die Lehre von der Auferstehung der Toten. Die Pharisäer dagegen waren eher konservativ eingestellt. Die Schriften des Alten Testaments lagen ihnen am Herzen, deshalb waren sie theologisch gesehen gar nicht so weit entfernt von dem, was Jesus lehrte. Doch weil sie sich so sehr an das Judentum gebunden fühlten, konnten sie es kaum ertragen, wenn Jesus über die althergebrachten Lehrmeinungen hinausging. Soweit ich es beurteilen kann, waren die Sadduzäer nicht nur für Jesus die gefährlicheren Gegner, sondern auch für die ersten Christen. In der Apostelgeschichte wird darüber einiges berichtet. Um die Pharisäer wurde es eher ruhig, nachdem das irdische Leben Jesu zu Ende war. Die Sadduzäer jedoch gehörten in den darauffolgenden Jahren zu den ausgesprochenen Gegnern der christlichen Gemeinde. Und zu den Sadduzäern zählten sich auch viele Hohepriester. Zurück zu unserem Bibeltext im Lukas-Evangelium Kapitel 20. Zuletzt hat sich Jesus die Geschichte von der Frau und den vielen Ehemännern und der Auferstehung angehört. Die kam von den Sadduzäern. Als es zuvor um die Sache mit den Steuern ging, wurden einige Leute zu Jesus vorgeschickt. Darunter waren auch einige Herodes-Anhänger, wie aus dem Matthäus-Evangelium zu erfahren ist. Jetzt treten auch noch die Schriftgelehrten ins Blickfeld. Irgendwie bekommt man den Eindruck, dass sie sich alle auf einmal ziemlich gut vertragen haben, weil sie einen gemeinsamen Gegner hatten, nämlich Jesus. Jetzt also zu den Schriftgelehrten. Sie haben zuletzt gehört, wie Jesus sagte, Vers 38, Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn ihm leben sie alle. Nun weiter ab Vers 39. Da antworteten einige der Schriftgelehrten und sprachen, Meister, du hast recht geredet. Und sie wagten nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Er aber sprach zu ihnen, Wieso sagen sie, der Christus sei Davids Sohn? Denn David selbst sagt im Psalmbuch, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. David nennt ihn also einen Herrn. Wie ist er dann sein Sohn? Als aber alles Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die es lieben, in langen Gewändern einherzugehen, und lassen sich gern grüßen auf dem Markt und sitzen gern oben an in den Synagogen und bei Tisch. Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Was hat es nun mit dieser Sache auf sich, dass David Jesus angeblich seinen Herrn genannt hat, obwohl David doch lange vor Jesus lebte? Und dass Jesus andererseits häufig als Sohn Davids bezeichnet wird. In dem einen Fall wäre Jesus die höher gestellte Persönlichkeit, denn sein Vorfahre David bezeichnete ihn ja als seinen Herrn. In dem anderen Fall jedoch wäre David die höher gestellte Persönlichkeit, denn Jesus als einer seiner Nachkommen wäre ihm Respekt schuldig. Nun, die ganze Fragestellung macht nur dann einen Sinn, wenn man berücksichtigt, dass Jesus eben nicht nur ein Mensch war, sondern zugleich auch der Sohn Gottes, geboren von der Jungfrau Maria. Denn nach seiner leiblichen Abstammung war Jesus ein Sohn Davids, sprich ein Nachkomme Davids. Aber als Gottessohn ist er David gegenüber der Rang höhere. Und David wusste schon Jahrhunderte zuvor, dass dieser Messias einmal kommen würde. Jesus war klar, dass sich die Schriftgelehrten in den Schriften des Alten Testaments so gut auskannten, dass sie diese Zusammenhänge eigentlich kennen mussten. Doch statt ihn als Sohn Gottes anzuerkennen, der, wie im Alten Testament ebenfalls angekündigt, von einer Jungfrau geboren wurde, stattdessen schlugen sich auch die Schriftgelehrten lieber auf die Seite derjenigen, die Jesus anfeindeten. Im Mittelpunkt der nächsten Sendung steht Kapitel 21 des Lukas-Evangeliums, ein richtiges Endzeitkapitel, mit dem Jesus seine Jünger damals, aber auch die Christen heute, auf die kommenden Ereignisse vorbereiten möchte. Manches klingt sehr beunruhigend, dient aber letztlich der Vorbereitung der Jünger damals und der Christen heute. Hier schon mal ein Zitat aus Kapitel 21. Jesus sagt, Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. In diesem Sinne, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.